Schlag mit mir bitte gemeinsam die Offenbarung auf. Offenbarung Kapitel 2, heute wollen wir die Verse 8 bis 11 gemeinsam lesen und studieren. Offenbarung Kapitel 2 ab Vers 8. Und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe: Dieses, sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei getreu bis zum Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tod. Amen. Soweit Gottes Wort, das zweite Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. Und die Bibelstunde heute Abend habe ich überschrieben mit den Worten: die leidende Gemeinde. Die leidende Gemeinde. Und wisst ihr, seit der Entstehung der Gemeinde zu Pfingsten durch das übernatürliche Werk Gottes, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, kurz darauf hat die Gemeinde Jesu Christi angefangen zu leiden. Sie wurde verfolgt. Die erste Gemeinde zu Jerusalem wurde zerstreut aufgrund der Verfolgung. Saulus zur damaligen Zeit war maßgeblich daran beteiligt, die ersten Christen zu verfolgen, sie ins Gefängnis zu werfen, sie zu foltern und sie zu töten. Und das zog sich im Laufe der Kirchengeschichte bis in die Gegenwart durch. Die Gemeinde Jesu Christi ist eine leidende Gemeinde. Weil ihr Herr und Erlöser Jesus Christus ihnen vorangegangen ist und weil er für sie gelitten hat, sagte er ihnen einst, dass wir uns keine Sorgen machen müssen oder dass wir uns nicht verwundern müssen, denn so wie er gelitten hat, werden auch wir leiden müssen. Aber gleichzeitig ist dieses Leiden um Jesu Willen, die Verfolgung um Jesu Christi Willen, ein Mittel von Gott, das er gebraucht, um seine Gemeinde zu heiligen, zu reinigen und zu festigen. Und somit einerseits erfährt die Gemeinde, erfährt jeder Christ in gewisser Weise Leid, und es schadet ihm in gewisser Weise und er leidet in gewisser Weise, aber gleichzeitig gebraucht Gott es zu unserem Besten und zu seiner Verherrlichung, um uns mehr und mehr in das Bild von Jesus Christus zu gestalten. Und John MacArthur hat in seinem Kommentar etwas sehr Passendes geschrieben, was ich zu Beginn dieser Bibelstunde vorlesen möchte. Er schreibt: Im Laufe ihrer Geschichte war es diese paradoxe Wahrheit, dass je mehr die Kirche verfolgt wurde, umso reiner und stärker wurde sie. Die Gemeinde in der Sowjetunion und Osteuropa wurde Jahrzehnte unter der kommunistischen Regierung unterdrückt. Bis heute werden Menschen in muslimischen Ländern verfolgt. Es wird ihnen verboten, ihr Glauben öffentlich zu bekennen. Viele sind im Gefängnis, einige sterben als Märtyrer. Dennoch haben diese Gemeinden nicht nur überlebt, sie wachsen auch. Die Öffnung des Eisernen Vorhangs offenbarte eine starke, reine Gemeinde, die sich durch echten Glauben, wahre Frömmigkeit, Demut, Liebe, Wahrheit und echte Hingabe an den Herrn Jesus kennzeichnete. Das ist das Produkt, wenn eine Gemeinde durch Leid und durch Verfolgung geht. Und genau das lehrt uns auch Petrus in seinem ersten Brief in Kapitel 5, Vers 10, wo es heißt: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen und gründen. Das ist also der Ausblick, den wir als Gemeinde haben. Ja, wir gehen durch Leid, aber dieses Leid läutert uns und festigt uns und stärkt uns im Glauben. Und wisst ihr, die Verfolgung, von der MacArthur hier geredet hat, von der Sowjetunion und von Osteuropa und von muslimischen Ländern, die ist gar nicht mehr so weit weg von uns, von den westlichen Ländern. Auch wir in Deutschland merken mehr und mehr diesen Druck, den die Gesellschaft und die Regierung auf die Gemeinden ausübt. Wir merken auch, wie zum Beispiel in Kanada, in einem recht christlichen Land, Pastoren ins Gefängnis geworfen werden, weil sie dem Herrn Jesus Christus mehr treu sind als der Regierung. Und so merken wir, wie wir im Westen mehr und mehr bedrängt und bedrückt werden. Und es ist eine Frage der Zeit, liebe Gemeinde, wo wir mehr und mehr Leid erfahren werden, als wir es jetzt schon tun. Und deswegen ist es gut, wenn wir von der Gemeinde in Smyrna lernen. Denn sie hat uns ein Vorbild gegeben, was es bedeutet, eine Gemeinde zu sein, die treu zu ihrem Herrn Jesus steht und dafür Leid in Kauf nimmt. Denn die Gemeinde in Smyrna ist eine von den zwei Gemeinden von den 7 Sendschreiben, die nicht getadelt wird. Von den 7 Sendschreiben werden 5 Gemeinden getadelt aufgrund irgendwelchen Sünden oder Problemen in der Gemeinde. Die Gemeinde in Smyrna, die aufgrund ihres Glaubens an Christus leidet, wird nicht getadelt. Sie wird nicht getadelt. Und so wollen wir in diesem 2. Sendschreiben 3 wichtige Elemente einer leidenden Gemeinde untersuchen. 3 wichtige Elemente einer leidenden Gemeinde. Erstens wollen wir sehen die Zuversicht einer leidenden Gemeinde. Zweitens die Notwendigkeit einer leidenden Gemeinde und drittens die Ermahnung und Verheißung für eine leidende Gemeinde. Und indem wir diese 3 Elemente betrachten, wollen wir studieren und lernen, wie wir als Gemeinde in Zeiten der Bedrängnis umgehen sollen. Wie sollen wir damit umgehen, wenn wir Verfolgung erleiden, wenn wir bedrängt werden? Wir wollen lernen, wieso es überhaupt notwendig ist, dass wir als Gemeinde leiden und bedrängt werden. Und abschließend wollen wir sehen, was der Lohn ist, wenn wir treu zu unserem Herrn Jesus stehen, auch in Leid. Diese 3 Elemente. Nun lass uns zum ersten Punkt, zum ersten Element einer leidenden Gemeinde gehen, die Zuversicht einer leidenden Gemeinde. Hier lesen wir in Vers 8 zunächst, wie Jesus zu Johannes sagt und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe, dieses sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Indem Jesus Christus sich hier der Gemeinde offenbart, indem wie er ist und wer er ist, schenkt er der Gemeinde, die da leidet, Zuversicht. Nun lasst uns zunächst auf die Gemeinde schauen. An wen schreibt Jesus durch Johannes hier? An die Gemeinde in Smyrna. Und Smyrna war sowohl geschichtlich, also historisch, aber auch für die erste Christen, für die erste Gemeinde eine sehr bedeutende Stadt. Zur Zeit der römischen Herrschaft wurde Smyrna eine der schönsten Städte Kleinasiens, der heutigen Türkei, genannt. Smyrna war eine Stadt, in der viel, viel Götzendienst, griechische Götter wurden angebetet, Götzendienst wurde betrieben und durch die Straßen hindurch ragten große Tempel für diese Götter, Gottheiten empor. Teilweise waren die Straßen aus Gold. Es war eine prächtige, eine herrliche Stadt. Smyrna war zu der damaligen Zeit eine sehr wohlhabende Stadt und sie war auch vor allem für ihre gute Bildung in den Bereichen der Medizin und auch Wissenschaft bekannt. Das heißt, Smyrna war eigentlich eine sehr, sehr populäre Stadt für die damalige Gesellschaft. Heute heißt die Stadt Smyrna Izmir und liegt in der Türkei mit ca. 2,2 Millionen Einwohnern. Und in dieser damals kleinen Stadt, aber doch wohlhabend und in gewisser Weise mächtig, gab es eine kleine Gemeinde von gläubigen Christen, die sich regelmäßig versammelt haben, Gottesdienst zu feiern. Und aus den geschichtlichen Dokumenten wird uns berichtet, dass diese kleine Gemeinde in Smyrna sich vor allem dadurch auszeichnete, dass sie voll Glauben und Liebe war und dass sie sich durch standhaftes Ausharren auszeichnete. Das heißt, es war eine Gemeinde, eine christliche Gemeinschaft, welche für die damaligen Gemeinden, umliegenden Gemeinden, eine vorbildliche Gemeinde war. Eine Gemeinde war, auf die man aufschaute, der man nachahmen konnte und auch sollte. Eine Gemeinde, an die man sich orientierte. Denn sie erfuhr Leid und dennoch zeichnete sie sich dadurch aus, dass sie echten Glauben hatte. Vielleicht sogar gerade dadurch, dass sie litten, zeichneten sie sich dadurch aus, dass sie standhaft blieben und echten Glauben bewiesen. Und an diese Gemeinde schreibt nun Jesus einen Brief, um sie zu trösten, um ihnen Zuversicht zu schenken und um sie zu stärken inmitten ihrer Leiden. Das Erste, wie Jesus sich hier vorstellt oder wie er ihnen Mut und Zuversicht schenkt, ist, indem er sich selbst vorstellt. Er sagt, dieses schreibt der Erste und der Letzte. Genau so hat Jesus Christus sich Johannes in der Vision offenbart, in Kapitel 1, nicht wahr? Und wir haben gesehen, dass dieser Begriff eigentlich ein Begriff aus dem Alten Testament ist, wie Gott sich dem Volk Israel offenbart hat. Jahwe, der ewige Bundesgott. Das heißt, hier wird Jesus Christus offenbart als der ewig seiende Gott. Als derjenige, der existierte, bevor irgendetwas wurde, und als derjenige, der weiterhin existieren wird, wenn nichts mehr da ist. Jesus Christus offenbart sich hier der Gemeinde als der souveräne Gott, der außerhalb von Raum und Zeit existiert und alle Dinge unter seiner Kontrolle hält. Gesellschaftlich, gemeinschaftlich und auch privat hält Jesus Christus. Ich bin der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega. Und so offenbart sich Jesus Christus zunächst der Gemeinde, aber er geht weiter und sagt, ich bin auch der, der starb und wieder lebendig wurde. Der ewig existierende Gott, der außerhalb von Raum und Zeit lebt, wurde Mensch, um zu sterben, denn Gott kann nicht sterben. Aber wenn er hier sagt, ich bin auch derjenige, der starb, dann beschreibt er hier auch seine menschliche Natur. Und er zeigt den Christen in Smyrna, dass sie alleine in ihm und durch seinen Tod und seine Auferstehung Hoffnung des ewigen Lebens haben. Sie stehen im Angesicht des Todes aufgrund der Verfolgung. Und Jesus Christus offenbart sich ihnen und sagt, ich bin derjenige, der starb und wieder lebendig wurde. Das heißt, ich bin derjenige, der die Macht von Leben und Tod hat. Ich bin auch derjenige, der die Macht des ewigen Lebens hat. Und somit bin ich es, der euch ewiges Leben schenkt, wenn ihr in diesen Leiden standhaft an mir festhält. Und so offenbart sich Jesus Christus der Gemeinde in Smyrna. Und wisst ihr, im Sterben und im Leiden von Jesus Christus hat die Gemeinde in Smyrna, die leidende Gemeinde weltweit, auch jetzt in der Gegenwart, ein Vorbild, das sie nachzuahmen haben. Denn Jesus Christus wurde genauso zu Unrecht verfolgt, nicht wahr? Er hat ihnen ein Vorbild gegeben, dem sie nachahmen sollen. Und wisst ihr, was noch herrlicher ist an der ganzen Geschichte? Das Leiden und Sterben von Jesus Christus war kein Zufall. Vor Grundlegung der Welt war es Gottes ewiger Ratschluss, dass sein Sohn irgendwann Mensch wird, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Es war also kein Zufall, es war kein Versehen, dass Jesus Christus starb, es war Gottes ewiger Plan. Und somit kann sich die Gemeinde in Smyrna und auch heute die leidende Gemeinde sich dessen bewusst sein, wenn wir Leid erfahren, es ist kein Zufall, es ist kein Versehen, es ist nichts, was außerhalb der Kontrolle von Gott passiert, sondern es ist Gottes ewiger Plan. Es war Gottes Plan, dass vor 2000 Jahren diese kleine Gemeinde in Smyrna durch Leid ging und teilweise sogar gestorben ist. Es ist Gottes ewiger Plan, dass die Gemeinde Nordkorea jetzt in diesem Augenblick durch Leid geht. Und es ist Gottes ewiger Plan, dass eines Tages eine weltweite Verfolgung kommt, wo vielleicht auch wir nicht verschont werden davon. Aber das ist eine Zuversicht, die wir haben dürfen, zu wissen, es ist unter Gottes Kontrolle und Gottes Herrschaft. Und in Jesus Christus haben wir diese ewige Hoffnung des ewigen Lebens, diese lebendige Hoffnung. Petrus sagt in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 21, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Wir können seinen Fußstapfen nachfolgen und wir sollen sogar seinen Fußstapfen nachfolgen. Dazu wurden wir unter anderem berufen. Und als nächstes schenkt er der Gemeinde in Smyrna Zuversicht und Trost, indem er uns aufzeigt, dass er alle Umstände kennt. Schaut, was er in Vers 9 sagt. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Hier sagt Jesus Christus zu der Gemeinde in Smyrna, ich kenne deine Drangsal. Und so wie er auch schon im ersten Sendschreiben in Kapitel 2, Vers 2 sagte, ich kenne deine Werke. Dieses Wort kennen ist keine Zunahme an Erkenntnis, sodass Gott etwas sieht und er versteht immer mehr, was dort alles passiert, sondern dieses Wort, ich kenne, ist ein vollumfängliches Wissen von dem, was passiert. Das heißt, Jesus Christus sagt, ich weiß absolut alles von A bis Z, was dir zusteht. Ich kenne deine Drangsal, ich kenne deine Armut und ich kenne deine Lästerung. Mir ist absolut nichts verborgen. Das ist ein Trost für die Gemeinde, das ist ein Trost für uns. Dass Jesus Christus nicht in der Ferne sitzt und wartet, bis ein Bote von der Erde zu ihm zurückkommt und ihm alles berichtet, was da unten passiert. Und dann denkt er erst nach, was kann er denn tun, wie kann er der Gemeinde helfen. Nein, Jesus weiß alles. Und er zählt hier drei Umstände auf. Zunächst, ich kenne deine Drangsal. Dieses Wort Drangsal bedeutet im wörtlichen Sinne drücken oder auch quetschen, reiben oder drängen. Also hier ist jegliche Form von Bedrängnis, Bedrückung gemeint. Dieses Wort beschreibt auch einen innerlichen Druck, der den Geist eines Menschen belastet. Also etwas, was einen innerlich aufwühlt, was einen innerlich nicht mehr schlafen lässt, was einen innerlich so bedrängt und bedrückt, dass einem der Appetit vergeht, dass einem übel wird. Im Neuen Testament wird dieses Wort oft im Zusammenhang von Kriegen oder auch Katastrophen verwendet oder auch, wenn eine Frau in Geburtswehen liegt und sie bedrängt wird. Das ist dieses Wort, was Jesus hier verwendet. Ich kenne deine Drangsal, deine panische Angst. Hier ist jede Form von Unterdrückung gemeint, von Lästerung bis zu Verfolgung, bis zu Gefängnis und Tod. Etwas, was die Christen aufwühlt und nicht mehr in Ruhe lässt. Ich kenne deine Drangsal. Und wisst ihr, die Christen zu der damaligen Zeit lebten im Römischen Reich. Und vor allem Smyrna war eine bekannte und vorbildliche Stadt für den Götzendienst, die griechischen Götter anzubeten. Und jeder, der die griechischen Götter nicht anbetete, wurde von der Gesellschaft verachtet und missachtet und ausgestoßen. Aber darüber hinaus wuchs dieser Kaiserkult immer mehr zu der Zeit der Gemeinde im ersten Jahrhundert. Um 80, 90 nach 100 kam der Kaiser Domitian an die Macht und er förderte diesen Kaiserkult immer mehr, dass die römische Gesellschaft den Kaiser anbetete. Und so war es üblich damals, dass jeder Bürger der Stadt in Smyrna einmal im Jahr zu einem Altar von Cäsar kommen musste, um ihm zu räuchern, um somit seine Loyalität dem Kaiser gegenüber zu zeigen und ihm praktisch zu ehren und ihm die Anbetung zu bringen, dem Kaiser. Und jeder, und wenn man das getan hatte, bekam man ein Zertifikat. Ein Zertifikat, dass man dem Kaiser geräuchert hat. Und jeder, der dieses Zertifikat nicht hatte, konnte mit dem Tod rechnen. Ihm galt die Todesstrafe. Nun, als Christ bist du deinem einzigen Herrn und König und Gott zur Loyalität verpflichtet, nicht wahr? Und jeder Christ, der dies nicht tat, der Cäsar nicht räucherte, hatte kein Zertifikat. Er wurde bedrängt. Wir müssen uns das vorstellen. Zu wissen, ich gehe heute nicht dorthin und ich räuche heute nicht Cäsar und ich bekomme heute kein Zertifikat, wenn ich in diesen und jenen Laden nicht mehr reinkomme, ohne dieses Zertifikat, verhungert meine Familie und ich komme vielleicht ins Gefängnis oder ich werde sterben. Das war innerliche Bedrängnis. Das war innerliche Bedrängnis. Und Jesus sagt, ich kenne deine Bedrängnis. Ich weiß, wie es dir geht. Und ich fühle mit dir mit. Er sagt auch, ich kenne deine Armut. Ich kenne deine Armut. Und dieses Wort Armut beschreibt den Zustand einer Bettelarmut, den Zustand eines Bettlers. Das heißt, jemand, der für sich selbst nicht mehr sorgen kann, sondern der auf die Hilfe von anderen angewiesen ist. Das heißt, sie wurden nicht nur bedrängt aufs Übelste, sondern sie waren sogar bettelarm. Und obwohl Smyrna eine wohlhabende und reiche Stadt war, wurden die Christen dort so stark bedrängt, dass ihnen der Besitz entweder entzogen wurde oder dass sie einfach keinen Besitz mehr haben konnten, weil sie nicht mehr arbeiten konnten, weil sie nicht mehr in die Geschäfte gehen konnten oder sonstige Gründe. Sie waren bettelarm. Doch Jesus tröstet sie mit den Worten. Wisst ihr, das, was das menschliche Auge öffentlich sieht, ist eine Sache. Aber das, was Jesus Christus im Verborgenen sieht, ist eine andere Sache. Und die Christen in Smyrna selbst haben sich vielleicht als bettelarm gesehen und die Gesellschaft um sie herum haben schon gesehen, aha, das sind die Christen, das sind die bettelarmen Menschen. Aber Jesus Christus hat weitaus mehr gesehen. Er sagt, aber du bist reich. Du bist reich. Und zwar in mir. Reich in mir. Arm materiell, aber reich im Geist. Arm auf dieser Erde, aber reich im Himmel. Denn du hast ja mich, das höchste Gut, den kostbarsten Schatz. Auch wenn du alles verloren hast, um meinetwillen, so hast du doch alles gewonnen. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben verliert? Ihr habt die Welt verloren, aber euer Leben gewonnen. Das ist, was Jesus hier sagt. Und ist das nicht weitaus mehr, als der reichste Mensch auf dieser Erde besitzen kann, der doch arm und alleine in seinem Haus sitzt und die ihn Sorgen zerfressen, Depressionen zerfressen? Und genau das ist, wie Jesus Christus die Gemeinde in Laodicea tadelt, in Kapitel 3. Lasst uns ganz kurz hierzu Offenbarung Kapitel 3 aufschlagen. Vers 17. Hier tadelt Jesus die Gemeinde in Smyrna und sagt zu ihnen, weil du sagst, wir müssen hier verstehen, Jesus Christus sagt zu der Gemeinde in Smyrna, ich sage, du bist reich. Und hier sagt er zu der Gemeinde in Laodicea, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts. Und du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist. Jeder, der von sich aus behauptet, reich zu sein, der sich Reichtümer angehäuft hat und der denkt, er sei stark in sich selbst und er habe Reichtum in sich selbst und er hat sich das alles selbst erworben und er steht selbst fest auf den Füßen. Zu diesem Menschen sagt Jesus Christus, du bist bettelarm, du bist nackt. Du bist nackt. Und wenn dein Kleiderschrank voll ist und wenn dein Konto voll ist und du dich dessen rühmst, dann bist du der ärmste und jämmerlichste Mensch der Welt. Aber wenn du um meinetwillen arm wurdest und wenn du um meinetwillen keine Kleider mehr in deinem Kleiderschrank mehr hast und wenn du um meinetwillen, wenn um meinetwillen dein Konto gepfändet wurde, sei gewiss, du bist reich. Du bist reich. Und Jesus sagt als Drittes, ich kenne auch die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Das ist das Dritte, wie die Christen in Smyrna bedrängt wurden, durch Lästerung. Und Christen zur damaligen Zeit wurden aus verschiedenen Gründen geschmäht und gelästert. Für uns heute teilweise interessante Gründe. Unter anderem wurden sie des Kannibalismus angeklagt oder gelästert und geschmäht aufgrund eines falschen Verständnisses vom Abendmahl, vom Mahl des Herrn. Sie wurden geschmäht und gelästert, dass sie Kannibalen sind. Sie wurden teilweise auch deswegen geschmäht und gelästert, weil man dachte, sie seien Atheisten. Sie beteten ja nicht die Götter der Griechen an, sie beteten nicht den Kaiser an, sie beten nur einen Gott an, diesen Jesus, Atheisten. Die Christen wurden damals auch aufgrund von Unmoral gelästert, obwohl ja eigentlich die Christen für ihre Moral bekannt waren, aber sie verstanden den Bruderkuss falsch und so warfen sie den Christen Unmoral vor oder auch politische Rebellen, weil sie sich dem Kaiser nicht unterordneten, weil sie dem Kaiser nicht räucherten. Und so wurden sie auf unterschiedliche Art und Weise gelästert und geschmäht. Und Jesus sagt hier uns sogar, von wem sie so gelästert und geschmäht wurden, von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Das heißt, hier ist eine Gruppe von Juden, von Menschen, die von dem Volk Israel abstammen, die behaupten, sie gehören wirklich zum Volk Gottes. Sie sind Gottes auserwähltes Volk. Und diese Personen lästern die Christen in Smyrna. Und Jesus fällt ein Urteil über diese Juden und sagt, sie sind in Wirklichkeit keine Juden. Sie sind in Wirklichkeit nicht mein Volk. Sie gehören nicht zu denen, die ich mit meinem Blut erworben und erkauft habe. Paulus erklärt uns in Römer Kapitel 2, Vers 28 sehr deutlich, wer die wahren Juden sind. Römer Kapitel 2, Vers 28, ich möchte diesen Vers vorlesen. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben, dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott ist. Mit anderen Worten, nicht derjenige ist ein Jude, der es von sich selbst aus behauptet, der es von der Abstammung her ist, der beschnitten wurde am Fleisch, sondern der ist ein Jude, der von Neuem geboren wurde, dessen Geist erneuert wurde. Der ist ein Jude, der durch den Glauben an Jesus Christus wiedergeboren wurde. Und die Juden in Smyrna, und dort gab es zu der damaligen Zeit viele Juden, behaupteten, sie gehören zum Volk Gottes, aber sie gehörten nicht zum Volk Gottes, sondern sie waren eine Synagoge des Satans. Und genau so verurteilte Jesus zu seinen Lebzeiten schon die Pharisäer in Johannes Kapitel 8, Vers 44, dass sie die Söhne des Teufels sind, dass der Teufel ihr Vater ist und dass sie den Willen ihres Vaters tun. Das heißt, jeder Mensch, der sich gegen die Gemeinde Jesu Christi auflehnt, jeder, der einen Christen auf irgendeine Art und Weise bedrängt und schmäht, tut den Willen des Teufels. Er ist ein Kind des Teufels und er tut den Willen des Teufels. Und genau so verurteilt Jesus hier die Juden in Smyrna. Das war also die Drangsal, welche die Christen in Smyrna erfahren haben. Und Jesus ermutigt sie hier und sagt, ich bin der Erste und der Letzte und ich war tot und ich bin lebendig und ich kenne alles, was dir widerfährt. Sei getrost, ich beschirme dich, ich bin da und ich weiß alles. Lass uns hier für einen Augenblick innehalten und unser Leben und vielleicht sogar die aktuelle Situation auf der Welt reflektieren und anschauen. Die Christen zu der damaligen Zeit in Smyrna erlebten Drangsal, indem sie sich Cäsar nicht unterordneten, indem sie sich vor ihm nicht beugten. Sie hatten kein Zertifikat. Es drohte Gefängnis, vielleicht sogar der Tod. Liebe Geschwister, die aktuelle politische Situation spitzt sich immer mehr zu. Und es ist eine Frage der Zeit. Es sind nur noch einige Tage geblieben, wo wahrscheinlich die Verordnung rauskommen wird, wo wir uns als Gemeinde nur noch treffen können unter einem gewissen Zertifikat der 3G-Regeln. Wer dieses Zertifikat nicht aufweisen kann, darf nicht mehr irgendwelche Feste, Veranstaltungen und sonstige Dinge besuchen. Darunter fällt auch Gottesdienst. Merken wir eine gewisse Parallele zu den Christen der damaligen Zeit? Und ich will hier vorsichtig sein. Ich rede hier nicht, ich bin hier nicht pro oder gegen Impfung oder sonstige Dinge. Es ist einfach ein neutrales Bild. Hier gibt uns die Regierung etwas vor, was wir vorzuweisen haben. Ansonsten dürfen wir nicht Gottesdienst feiern. Und wenn wir uns dem nicht beugen, müssen wir mit Konsequenzen rechnen. Ist es schon Drangsal? Ist es Bedrängnis? Ja. Ich verstehe es so, dass es Bedrängnis ist. Wir werden aktuell mehr und mehr als Christen bedrängt. Auch wenn es global gesellschaftlich eine Sache ist, so hat der Staat nicht zu entscheiden, wer in dieses Haus darf und wer nicht. Wie sieht es mit Lästerung und Schmähung aus? Die Christen werden mehr und mehr wegen ihrer Intoleranz geschmäht und gelästert, nicht wahr? Wenn man auf der Grundlage der Bibel ein Wort über Homosexualität sagt und was Gott über Homosexualität denkt, wird man schon als intolerant beschimpft und weitaus mehr. Man wird verurteilt, verliert seinen Job, muss Strafe zahlen. Und viele Christen werden heutzutage als politische Rebellen bezeichnet, weil sie sich einigen Corona-Regeln nicht unterordnen. Sehen wir diese Parallele? Wir merken mehr und mehr, wie wir als Christen bedrängt werden. Wir sind noch reich, würde ich behaupten. Aber vielleicht kommt auch noch der Zeitpunkt, wo wir arm werden aufgrund des Glaubens. Aber dann dürfen wir wissen, voller Zuversicht, dass wir in Jesus Christus reich sind. Dass er der Erste und der Letzte ist. Dass er tot war und lebendig ist, war. Und dass er alles kennt. Auch die Situation jetzt aktuell kennt er durch und durch. Und deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten von dem, was noch kommen wird. Und genau das ist es, worauf Jesus als nächstes an seinem Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna eingeht. Und das ist auch der zweite Punkt, den wir anschauen wollen. Die Notwendigkeit einer leidenden Gemeinde. die Notwendigkeit einer leidenden Gemeinde. Schaut, was er sagt in Vers 10. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Nachdem er aufgezeigt hat, wie die Gemeinde leidet, was die Gemeinde alles durchmacht, und es war schon heftig, was die Gemeinde durchmachte, sagt Jesus jetzt, fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Und es ist interessant, Jesus sagt hier nicht, fürchte nichts von dem, was eventuell vielleicht unter gewissen Umständen auf dich zukommen könnte. Das Wort oder die Worte, die Jesus hier gebraucht, beschreiben, es ist etwas, was im Begriff steht, zu passieren. Also fürchte nichts von dem, was definitiv auf dich zukommen wird. Du leidest jetzt schon, aber sei dir gewiss, es kommt noch Schlimmeres auf dich zu. Aber fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor dem, was noch auf dich zukommt. Das heißt, es ist keine Frage, liebe Geschwister, ob wir als Gemeinde Jesu Christi Leid erfahren werden. Es ist eine Tatsache und eine Notwendigkeit, dass wir Leid erfahren werden und leiden. Es ist eine Tatsache, es ist eine Notwendigkeit, wie Jesus es hier beschreibt. Es steht im Begriff zu passieren. Und Jesus sagt sogar ganz konkret, was passieren wird bei der Gemeinde in Smyrna. Siehe, Vers 10, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Hier sehen wir zunächst, wer die Gemeinde in Wirklichkeit bedrängt, das ist der Teufel. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Dann beschreibt Jesus, was konkret auf sie zukommen wird, nämlich Gefängnis. Er wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Aber dann beschreibt Jesus sogar noch eine konkrete Zeitangabe, nämlich 10 Tage. Das ist, was auf die Gemeinde zukommen wird. Also zunächst mal, wer ist es, der die Gemeinde bedrängt? Das ist in Wirklichkeit der Teufel, der Satan. Der Teufel, wie er hier beschrieben wird, Diabolos, der Ankläger, der Verleumder, das ist was der Titel von dem Begriff Teufel, der hier verwendet wird. Das heißt, der Teufel, der Ankläger, der Versucher, versucht mit allen Mitteln gegen das Reich Gottes und gegen die Gemeinde anzugehen. Er gebraucht Juden, er gebraucht Griechen, er gebraucht Nachbarn, er gebraucht Freunde, er gebraucht Familienmitglieder. Er versucht alles, absolut alles, um die Gemeinde Jesu zu beseitigen. Doch nicht ohne die Erlaubnis und ohne das Wissen unseres Herrn Jesus Christus. Denn er hält alles in seiner Hand. Und der Teufel kann nicht mehr, als Jesus Christus es zulässt. Wir haben das beste Beispiel in der Bibel durch das Buch Hiob, nicht wahr? Wie der Teufel zu Gott kommt und Gott fragt, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Und der Teufel fragt Gott um Erlaubnis, gewisse Dinge zu tun. Und Gott ist es, der dem Teufel Erlaubnis gibt. Und der Teufel kann nur so viel im Leben von Hiob bewirken und tun und vernichten, wie viel Gott zulässt. Mehr nicht. Das ist eine wichtige Wahrheit, die wir durch das Buch Hiob lernen müssen als Christen. Der Teufel, der Diabolos, der Verleumder und der Versucher kann nicht mehr tun, als Gott es zulässt. Er ist gebunden an einer Kette und Gott hält die Kette in seiner Hand. Der Teufel kann nicht mehr tun, als Gott es zulässt. Der Teufel ist nicht mächtiger als Gott. Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha den Kopf der alten Schlange, das ist der Teufel, zermalmt. Er ist besiegt und vernichtet. Und die endgültige Vernichtung sehen wir in Offenbarung Kapitel 21, wo der Teufel, die alte Schlange, in den Feuersee geworfen wird. Und somit haben wir auch hier Hoffnung. Es ist der Teufel und Gott lässt gewisse Dinge zu in seiner Allwissenheit und in seiner Vorsehung, aber nur so viel, wie wir als Gemeinde tragen können. Und er sagt auch konkret, was passiert. Er wird einige von euch, das heißt nicht euch als gesamte Gemeinde, sondern einige von euch, vereinzelte Personen aus der Gemeinde, ins Gefängnis werfen. Das können wir wörtlich verstehen. Ins Gefängnis werfen. Und dann nennt Jesus auch eine Zeitangabe, nämlich 10 Tage. Was ist mit diesen 10 Tagen gemeint? Nun, einige oder viele Ausleger haben im Laufe der Geschichte versucht, diese 10 Tage unterschiedlich zu interpretieren und zu verstehen und auszulegen. Einige haben von Zeitabschnitten in der Kirchengeschichte geredet. Einige haben versucht, die Zahl 10 zu vergeistlichen und zu sagen, es ist ein kleiner Zeitabschnitt. Aber es spricht in unserem Text absolut nichts dagegen, diese Zahl 10 wörtlich zu nehmen und zu verstehen und zu sagen, es sind hier 10 wörtliche 24-Stunden-Tage gemeint. Nichts ist hier ein Hinweis dafür, die Zahl 10 zu vergeistlichen oder anders zu deuten. Wir haben viele Berichte in der Bibel, wo es um Tage, wo es um Zahlen geht, die wir wörtlich nehmen, nicht wahr? Die 6-Tages-Schöpfung. Wir verstehen die Bibel so, dass Gott tatsächlich in 6 Tagen diese Erde geschaffen hat und am 7. Tag hat er geruht. Wir versuchen hier nicht die Zahl zu vergeistlichen. Oder bevor Gott die Sintflut schickte und Gott die Menschen auf dieser Erde richtete, warnte er die Menschen und sagte, in noch 7 Tagen, so lasse ich auf die Erde regnen 40 Tage. 1. Mose 7, Vers 4. Wir kommen hier nicht auf die Idee und sagen, okay, diese 7 Tage, die sind vielleicht 7 Monate und die 40 Tage sind vielleicht 40 Wochen. Nein, wir nehmen diese Worte wörtlich, diese Zahlen wörtlich. Und so nehmen wir auch diese 10 Tage wörtlich. Wir gehen also davon aus, dass Jesus hier die Gemeinde warnt und sagt, dass einige von euch in der Gemeinde unter gewissen Umständen zu einer gewissen Zeit für 10 Tage ins Gefängnis kommen. Was danach passiert, lässt der Text offen. Ob sie freigelassen werden, ob sie verurteilt werden, ob sie hingerichtet werden, lässt der Text offen. Aber ich denke auch nicht, dass das der Hauptpunkt ist, den Jesus hier machen will, dass er uns sagen will, die Personen werden 10 Tage ins Gefängnis kommen. Das, was Jesus uns hier sagen und deutlich machen will, ist, dass er die Länge dieser Tage festgesetzt hat und auch Herr über diese Lage ist. Wir sehen also durch diesen Brief hindurch Jesus Christus als den souveränen Herrscher über das Leid seiner Gemeinde. 10 Tage und nicht länger. 10 Tage und nicht länger. Ich habe es festgesetzt und so bleibt es. Und das ist der Trost, den wir haben. Den wir haben. Auch uns sollte dies trösten, zu wissen, dass Jesus Christus weiß, was kommt. Er weiß, wie lange es dauert. Er weiß, was wir durchmachen müssen. Und wir dürfen wissen, dass er uns durchtragen wird. Dass er uns durchtragen wird. Aber wieso all das? Wieso musste die Gemeinde in Smyrna so viel Leid erfahren? Wieso muss die Gemeinde in Nordkorea so viel Leid erfahren? Wieso muss die Gemeinde Jesu Christi allgemein so viel Leid erfahren? Der Text gibt uns die Antwort. Damit ihr geprüft werdet. Ganz simpel und einfach. Damit ihr geprüft werdet. Und das ist eine Wahrheit durchgehend in der Schrift. Gott prüft die Seinen, um ihre Loyalität ihm gegenüber zu Beweis zu stellen, unter Beweis zu stellen. Und wir sehen es schon im Garten Eden vor dem Sündenfall, wie Gott die Seinen prüft und schauen will, ob sie wirklich ihm treu sind, ob sie ihm wirklich gehorsam sind, ob sie ihm wirklich loyal sind, ob sie ihm wirklich durch alles hindurch glauben und vertrauen werden. Gott hat sein Volk Israel in der Geschichte hindurch geprüft. Gott hat seinen eigenen Sohn durch den Heiligen Geist in die Wüste geschickt und er wurde dort versucht. Und er hat seine Sündlosigkeit und seine vollkommene Loyalität seinem Gott und Vater gegenüber unter Beweis gestellt, indem er allen Versuchungen standgeblieben ist. Und nicht nur in der Wüste, sondern sein ganzes Leben hindurch. Und so prüft Gott auch seine Gemeinde, um uns zu läutern, um uns zu reinigen, um uns zu zeigen, was in uns ist. Denn Gott weiß ja, was in dir ist und Gott weiß ja auch, was in mir ist. Und er weiß auch, ob wir ihm standhaft bleiben werden, wenn wir durch großes Leid gehen müssen. Aber du und ich, wir wissen es manchmal nicht. Ich weiß es nicht, ob ich standhaft bleiben werde, wenn es darauf ankommt. Aber Gott wirkt Situationen, damit ich erkenne, wie sehr ich ihm treu bin. Wie sehr ich ihm treu bin. Wisst ihr, wir können einen Schwamm mit Wasser füllen, nicht allzu viel Wasser, aber ein bisschen Wasser in einen Schwamm und wir können ihn auf den Tisch legen und wir merken nicht wirklich, wenn jemand reinkommt, denn ich weiß, dass da Wasser drin ist, der würde es vielleicht nicht merken. Aber wenn ich diesen Schwamm nehme und reindrücke, dann kommt raus, was drinnen ist. Unter Druck, unter Bedrängnis, unter Prüfung kommt raus, was in uns ist. Ob wir Gott wirklich vollkommen nachfolgen oder ob wir ihm irgendwann auch entsagen, wenn es um materielles, finanzielles oder auch um leibliches Gut geht. Und deswegen prüft Gott uns, um uns zu läutern, um uns zu festigen, um uns zu stärken, weil er ein liebender Vater ist. Und er züchtigt seinen Sohn nicht ohne Grund, sondern er züchtigt ihn, damit er mehr und mehr in das Bild seines Sohnes geformt wird. Doch nochmal zum Anfang dieses Verses in Vers 10. Was sagt Jesus hier zu Beginn, bevor er aufzeigt, was noch auf die Gemeinde zukommen wird und wieso es auf die Gemeinde zukommen wird? Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Und das sind äußerst gewichtige Worte, die wir hier nicht überlesen müssen. Jesus Christus sagt hier seiner leidenden Gemeinde in Anbetracht des Todes und des Gefängnisses, fürchte nichts von all dem, was ich dir jetzt sage, was passieren wird. Fürchte nichts von dem. Und er kann es sagen, weil er sich zuvor offenbart hat als der ewige Herrscher, als der, der durch den Tod gegangen ist und wieder lebendig wurde. Er kann dieser Gemeinde diesen Trost geben, und weil er der souveräne Herrscher ist, haben diese Worte auch Gewicht, auf die wir uns stützen und der wir vertrauen dürfen, auch wir heute in dieser Situation. Liebe Gemeinde, fürchtet nichts von dem, was im Begriff steht, zu passieren. Fürchte nichts. Das sagt der, der da war und der da ist und der da kommen wird. Fürchte nichts von dem, was passieren wird. Denn er steht über all dem. Wir brauchen keine Angst haben vor den Menschen, die uns vielleicht sogar töten können. Jesus tröstete schon seine Jünger zu seinen Lebzeiten in Matthäus Kapitel 10, Vers 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag, in der Hölle. Wenn wir Gott fürchten, wenn er seine Furcht in unser Herz gelegt hat und wir wiedergeboren wurden und Jesus Christus nachfolgen und ihn lieben und ihn fürchten, dann haben wir keinen Grund, das Schwert oder die Pistole zu fürchten. Denn dann haben wir schon ewiges Leben. Dann wissen wir, dass nach dem Tod das Leben erst beginnt. Wenn wir aber die Menschen fürchten, weil sie unser Leben nehmen können, Gott aber nicht fürchten, dann haben wir allen Grund, Angst zu haben vor dem, was da kommt. Und David wusste es. Deswegen kann er auch beten im Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Stärke. Vor wem sollte ich erschrecken? Kannst du das sagen, dass Gott, der Herr, deine Stärke ist, dass er dein Licht ist, dass er deine Lebensstärke ist, dass er deine Kraft ist, dass er dein Zufluchtsort ist? Wenn ja, dann flieh zu ihm. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Und indem wir zu ihm fliehen, zu dem, der die Welt überwunden hat, fliehen wir zu dem Felsen, der uns stärken kann, der uns jegliche Furcht nimmt und der uns Zuversicht gibt. Deswegen ist Jesus imstande und auch in der Position, diese Worte auszusprechen. Fürchte nichts von dem, was im Begriff steht, zu passieren. Wir haben also gesehen, wie Jesus seiner leidenden Gemeinde Zuspruch und Mut schenkt. Und wir haben auch gesehen, dass es notwendig ist, dass wir als Gemeinde durch Leid gehen müssen. Und abschließend, so wie in jedem Sendschreiben, spricht Jesus noch eine Ermahnung, aber auch eine Verheißung aus, die wir nun gemeinsam anschauen wollen. Am Ende von Vers 10. Sei getreu bis zum Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Versammlungen sagt. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tod. Zunächst spricht Jesus eine Ermahnung aus und sagt zu der Gemeinde: Sei getreu bis zum Tod. Sei mir treu bis zum Tod. Und wisst ihr, Jesus spricht hier nicht davon und sagt zu der Gemeinde: Sei mir treu bis zu deinem Lebensende, bis du alt wirst und stirbst. sondern Jesus sagt hier ganz klar und deutlich zu seiner Gemeinde, sei mir treu, selbst wenn du einen gewaltsamen Tod aufgrund deines Glaubens sterben musst. Das ist, was Jesus hier sagt. Selbst wenn du jung sterben musst, selbst wenn du gewaltsam, brutal sterben musst, sei mir treu. Das ist, was Jesus hier sagt. 50 Jahre später, circa um 150 nach Christus, erfuhr ein Christ in Smyrna den Tod. Und sein Name war Polycarp, einer der Kirchenväter, ein sehr bekannter Kirchenvater. Und er war Bischof, also Hirte, Pastor der Gemeinde in Smyrna, 150 nach Christus. Und er wurde geprüft, seine Loyalität wurde geprüft. Er war der Pastor der Gemeinde, der Kopf sozusagen. Er war für die Öffentlichkeit bekannt. Er war bekannt als Lehrer, als Prediger. Und er wurde hingerichtet. Er wurde auf den Scheiterhaufen gestellt und wurde verbrannt. Zunächst wollte man ihm den wilden Tieren vorwerfen. Und der Kaiser, der Statthalter, forderte ihn auf, abzuschwören, seinen Herrn und Heiland Jesus Christus zu leugnen. Und die Worte von Polycarp waren folgende. 87 Jahre diene ich nun meinem Herrn und er war mir immer treu. Wie kann ich ihm jetzt absagen? Und auf das Getöse und Geschrei der Menschenmenge wurde er dann schlussendlich verbrannt. Unter anderem waren dort viele Juden. Das war am Sabbat und die Juden haben maßgeblich dazu beigetragen, Holz herbeizuholen, um auf den Scheiterhaufen zu werfen. Das heißt, die Juden haben ihr eigenes Gesetz gebrochen, um diesen Menschen zu töten. Und er wurde geprüft und er war treu bis zu seinem Tod. Und die Gemeinde in Smyrna hat damals einen Brief sogar verfasst, den kann man heute noch lesen, wo sie den Polycarp sehr hoch loben für seinen Märtyrertod. Das sei getreu bis zum Tod, erfuhr Polycarp, erfuhren viele Christen in Smyrna vermutlich und auch noch immer in unseren Tagen. Sei getreu bis zum Tod, aber die Verheißung folgt gleich und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Die Krone des Lebens ist einerseits ein Symbol für das ewige Leben, aber andererseits auch ein Symbol von Sieg, von Triumph und Jubel. Denn zu der damaligen Zeit wurden bei den griechischen Spielen diese Kronen, das Wort, das hier für Krone verwendet wird, ist Stephanos. Und zu diesen griechischen Spielen haben die Sieger als Ehrung so eine Krone, so einen Kranz, so einen Stephanos bekommen. Und dieses Wort verwendet Jesus Christus hier. Und er sagt, sei mir treu bis zum Tod und dann werde ich dir den Kranz des Sieges, den Kranz der Treue, den Kranz des Jubels übergeben. Sei mir treu und ich werde dich belohnen. Aber Jesus geht weiter und sagt in Vers 11 noch, wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tod. Wer überwindet, wer siegt, wer dieses Leben in Treue zu mir beendet, sei es durch normalen Tod oder auch durch einen gewaltsamen Tod. Wer überwindet, wer dieses Leben überwindet zu meiner Ehre, der wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tod. Und hier dieses Wort wird nicht, ist im Griechischen ein Wort. Und diese Verneinung im Griechischen drückt die stärkste Form der Verneinung aus. Das heißt, Jesus Christus sagt hier, diejenigen, die mir treu sind bis zum Tod und die überwinden, die werden auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen den zweiten Tod erleiden. Und was ist der zweite Tod? Die Antwort finden wir in Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20 ab Vers 13. Nachdem Johannes einen großen weißen Thron sah und den, der darauf saß, nachdem Johannes gesehen hat, wie Bücher geöffnet wurden und wie alle Toten vor den großen weißen Thron hingestellt wurden, lesen wir in Offenbarung Kapitel 20 ab Vers 13. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde im Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee, die ewige Trennung von Gott. In alle Ewigkeit unter dem heiligen Zorn Gottes zu stehen. Zuvor, in Offenbarung Kapitel 20, ab Vers 6, beschreibt Jesus oder sieht Johannes all diejenigen, die aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus getötet wurden. Und dort heißt es dann in Vers 6, nachdem er gesehen hat, wie sie auferstanden sind und mit Jesus Christus auf dieser Erde regierten: Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. All diejenigen, die Gemeinde Jesu Christi, die jetzt schon gestorben sind, aber auch diejenigen, die den Märtyrertod sterben werden, im Laufe der großen Trübsal, sie werden eines Tages auch verstehen, in der ersten Auferstehung. Sie werden mit Jesus Christus auf dieser Erde herrschen. Und über sie hat der zweite Tod keine Gewalt. Und das ist genau das, was Jesus hier zu der Gemeinde in Smyrna sagt. Seid mir treu, überwindet. Und der zweite Tod, die Hölle, der Feuersee, der bereitet es dem Teufel und seine Dämonen und all den gottlosen Hurern, Mördern und Vergewaltigern, die nicht an mich glauben. Für sie ist der zweite Tod bereitet, aber für euch, die ihr mir treu bleibt, ihr werdet auf gar keinen Fall den zweiten Tod erfahren. Und so sehen wir hier in dieser doch leidenden Gemeinde so viel Trost und Hoffnung, dass auch wenn wir auf dieser Erde arm sind, auch wenn wir auf dieser Erde bedrückt werden und selbst wenn wir mit unserem Leben bezahlen müssen, haben wir doch eine herrliche und ewige Zukunft vor uns. Und wir sind jetzt schon reich auf dieser Erde, auch wenn wir arm sein oder werden sollten. Und wir haben gesehen, kein Tadel an diese Gemeinde. Und ich hoffe sehr, dass wir durch diese drei Elemente einer leidenden Gemeinde ermutigt wurden. Nicht bedrückt, betrübt oder erschrocken worden. Ich hoffe sehr, mein Gebet ist es sehr, dass dies nicht der Fall war. Auch wenn vielleicht schwere Zeiten auf uns zukommen werden, so vermittelt diese Botschaft Hoffnung und Zuversicht. Denn Jesus Christus ist der Erste und der Letzte, der ewige, souveräne Herrscher, der außerhalb von Raum und Zeit steht. Und er wurde Mensch, um am Kreuz für die Sünde der Welt zu sterben. Und wenn du an ihn glaubst, hast du ewiges Leben. Und wenn du auf dieser Erde ihm treu wirst, wirst du die Krone des Lebens empfangen. Und der zweite Tod wird keine Gewalt über dich haben. Möge Jesus Christus uns alle im Glauben stärken durch seinen Geist und uns zu Treue verpflichten. Ich möchte diese Bibelstunde abschließen mit den Worten aus 1. Petrus Kapitel 4, ab Vers 12. 1. Petrus Kapitel 4, Verse 12 bis 14. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden. Es begegne euch etwas Fremdes, sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du deiner Gemeinde in Smyrna gesagt hast. Wir danken dir für das, was du getan hast, für das, wer du bist. Und dass wir in dir, in deiner Person und in deinem Werk die reichsten Menschen sind. Und dass auch wenn wir irdisch arm sind, so sind wir doch geistlich reich. Und so bitte ich dich von ganzem Herzen, dass du ein übernatürliches Werk durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen wirkst, auf dass wir uns sicher und geborgen in dir wissen, auf dass wir uns nicht fürchten vor dem, was da kommt, sondern dass wir getrost sind und dass wir uns dir zu treu verpflichten. Und wir danken dir auch dafür, dass wir gewiss sein dürfen, dass du uns durchtragen wirst und stärken wirst für alles, was da kommt. Amen.